Twitter, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über die Oderlein-Weihnacht 2, ob Pascal ein Opa ist und ich ein Rockstar oder ein selbstoptimierender Barfußschuhträger. Und im zweiten Teil haben wir Isi Rogard oder Isabel Rogard von Oderlein zu Gast, Managing Directorin. Director, sagt man das so? Direktorin. Und wir sprechen mit ihr über die kulturellen Trends 2025. Viel Spaß.
Wer fängt an?
Ich weiß es nicht. Ich habe gar kein Thema.
Du hast kein Thema? Ich habe ein Thema. Ich dachte, wir erzählen einfach von der passend zu unserem Gast heute, gestern, ich weiß immer noch nicht, ob man es gendert.
Nein, tut man nicht, hat mir Hans Neubert erzählt.
Okay, und wenn Hans das sagt, der dann übrigens Hans in den nächsten recht. Podcast ja. kommt, wenn, genau, wenn Hans das sagt, dann passiert das auch so, dann ist das so, deswegen passend zu unserem Gast, Isi von Oderlein, wir waren auf der Oderlein Weihnachtsfeier,
ja,
und ich fand's richtig cute.
Ja, und ich nicht.
Warum?
Weil ich getrunken habe und weil ich so, ich kann unter der Woche nicht trinken, ich trinke so wenig Alkohol inzwischen.
Ja.
Und du bist schon genervt, weil jedes Mal, wenn ich unter der Woche trinke, und es passiert schon so einmal im Quartal mindestens, halt so auf so Networking-Events.
Stopp. Ruben, also, da muss jetzt Ruben hinter der Kamera lachen. Paulina, wir sitzen jede Woche hier in diesem Podcast und jede Woche fängst du an. Doch, er nickt doch. Es ist doch so. Ja, und er hört sich das auch an. Ja, und ich höre mir das auch jedes Mal an. Und jede Woche sitzt du hier.
Moment.
Und du bist.
Weil ich aber Networking mache. Ja, es ist doch so. Hör auf zu lachen. Ich mache Networking.
Ja, ich doch auch.
Wie? Oder ja, ich habe 300k-Deals bei einer Flasche Wein geclosed.
Und zwar bei der oben. Auf die Flasche Wein aufgehauen.
Und so. Doch, ich bin voll die Gute, das kann ich einfach.
Du bist auf jeden Fall nachtaktiv, also du hast die besseren nachtaktiven Networking-Skills als ich. Ich schmier ab um 10. Und bei mir geht das Licht aus, meine Apple Watch schaltet sich in den Schlafmodus und dann schaltet sich auch direkt mein ganzer Körper in den Schlafmodus.
Ja.
Und ich sitze da wie so ein Schluck Spucke in der Kurve, fühle mich so fehl am Platz und denke mir einfach nur so, jetzt bababu, ciao, ab ins Bett, schnorcheln. Ja, einfach bababu, schnorcheln.
Ja, ich weiß, Anni, okay, du hast schon recht. Also es ist in letzter Zeit wieder öfter, aber ich trinke sonst halt fast echt so wenig und deswegen haut mich das dann so um. Also ich habe gestern gar nicht so viel getrunken, ich habe glaube ich 3 Gläser Prosecco getrunken und einen Uso-Shot. Und ich hatte echt Kopfweh gestern Morgen.
Uso ist aber auch echt gefährliches, fieses
Zeug. Ein
Uso. Flasche.
Ein Uso ist kein Uso.
ja, ich habe das ja.
Aber sonst war es phänomenal, sorry. Also sonst genau, war es ganz, ganz cool.
Sag mal kurz, ich habe das ja auch schon, also ich habe das für mich auch erkannt. Ich trinke unter der Woche einfach radikal.
Ja, aber weißt du, was mich nervt das auch? Weißt du, mich nervt das. Ich habe das Gefühl,
du
es
bist
ist immer
so. Ein Rockstar.
So ja, es ist so. Ich bin ein absoluter Rockstar. Und ich finde, man muss sich heutzutage...
Der letzte lebende Rockstar in Berlin.
Ich habe so das Gefühl, man muss sich heutzutage entscheiden. Ja, entweder man ist ein Self-Optimizing, um 9 ins Bett geh, Matcha trinkender Barfußschuhträger. Oder man ist Kurt Cobain, pudert sich nonstop die Nase mit irgendwelchen Drugs, raucht wie ein Schlot und trinkt Prosecco. Und ich finde, beides hat seine Vorzüge.
Warum hast du bei der Barfußbeschreibung auf meine Schuhe geschaut? Kannst du das kurz erörtern?
Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, ich wandle immer zwischen den zwei Extremen. Ja, ich gehe voll gerne, da kommt mir fast die Rotze aus der Nase. Ich gehe voll gerne am Wochenende mit meinen Barfußschuhen und meinem Hundi zu meinem Pferdi im Wald spazieren, umarme einen Baum.
Im Waldi, den Arm.
Gehe zu Barry's morgens um 6, mach Sport.
Und dann aber auch wieder Volleskalation, Kasala. Eine Stunde Schlaf.
Ich habe am Wochenende eine Packung Kippen platt gemacht.
Ja.
Nein, das stimmt nicht, aber...
Ja, stimmt schon, du pendelst. Ich würde sagen, ich bin konsistenter in meiner Identität.
Du bist so ganz konsistent. Du bist einfach, du bist das Konsistenteste, du bist der konsistenteste Mensch, den ich kenne.
Ja, und du hast so zwei, ich weiß gar nicht, was bipolar ist, weil ich glaube, das ist ganz normal. Wir sprechen ja auch mit Isi gleich über die Ambivalenz noch im Targeting und ich glaube, Menschen sind nicht eins gleich eins. Also ich glaube, das ist total normal, dass man unterschiedliche Extreme hat und Pole hat, die man ausleben muss und will.
Ja, und ich kann es halt auch einfach gerne mal auf dem Tisch.
Genau, das ist halt okay. Und ich mache das nicht. Ich schlafe gerne in meinem Bett.
Ja, das stimmt. Du bist halt auch gar nicht so Clubkultur und so. Aber ja, ich muss auch sagen, es wird auch weniger bei mir. Ne?
Es wird weniger. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Opa bin, ne? Und
das ist
zugeknöpften Hemd und Hornbrille ein Jurastudium gemacht habe.
Pascal, wann warst du das letzte Mal im Club?
Das letzte Mal?
Ja, wann
war's? Am Oktoberfest.
Oktoberfest ist kein Club. Wann warst du das letzte Mal im Club?
Ich war nach dem Oktoberfest im Club. Und du warst mit dabei. Und das war eine sehr lange Nacht. Da ging es sehr schlecht.
Ja, okay.
Und das ist jetzt gerade mal einen Monat her oder so.
Okay, hast recht.
Ja. Und aber also ja, ich hatte diese Zeit und ich habe dir auch, ich fand das auch alles cool, aber das ist auch ein paar Jahre her. Und ich habe jetzt, ich mag einfach dieses.
Ich bin auch nicht mehr im Club, ganz kurz.
Was genau, warst du das letzte Mal im
Keine
Club?
Keine Ahnung.
Ja, beim Oktoberfest.
Ich glaube, Berghain war das letzte Mal.
2010.
Als da hat doch irgendwie die Freundin von Dings aufgelegt und da. Ah nee, und in dieser Tanzbar mit dir auch.
Okay.
Ist auch scheißegal.
Getreu dem Motto, wer sich erinnert, war nicht dabei.
Ja.
Okay. Ja, aber zurück.
Weihnachten.
Ja, aber ich wollte das nochmal, weil ich finde das, wir sind ja irgendwie auf vielen Events drumherum und ich finde, man nimmt das immer als gegeben. Und wenn man mal selber sowas organisiert, weiß man, wie viel Arbeit das ist, wie Herzblut ist. Und ich fand
Shoutout an Maria.
Genau, Shoutout an Maria. Ganz, du musst auch mal, Maria, wenn du das hörst, du musst irgendwie vorbeikommen im Podcast, ja. Und ich fand einfach, da gab es so viel Attention to Detail und du hast das gesehen, also so viel Herzblut und
Weil Maria das halt organisiert hat.
Ja, aber es war
einfach
geil.
Und nicht Nico und Jan. Also nichts gegen Nico und Jan. We love them dearly, aber they could never.
Es war geil. Es war so im geilen Hinterhof. Ein griechisches Restaurant fand ich auch cool, weil ich finde, griechisch isst man viel zu wenig. Mhm. Und es war unendlich leckeres Essen. Es gab richtig viel geiles Essen. Es gab auch viel Sharing.
Mit den Polaroid-Kameras.
Es gab so pinke Visitenkarten, also im Format von der Visitenkarte.
Fragen.
Fragen auf den einzelnen Tischen. Mhm. Es war mega nice dekoriert drauf.
Freundschaftsarmbänder. Ja, ganz süß. Die Einwegkameras am Tisch und das war echt richtig. Ja,
genau, es waren richtig coole Leute da und es war einfach, es war so voll, es war so ein Moment, wo man sich denkt, so, boah, was ist das eigentlich für eine geile Energy da? Was sind das für geile Leute? Was hat diese Company Tolles aufgebaut? Und ich war so richtig beseelt. Ich war so, boah, Mann, Leute, ich bin irgendwie voll stolz und voll glücklich, dass ich Teil sein kann davon.
Voll.
Und ich fand das einfach, es war ein richtig, richtig positives Momentum so.
Ja, stimmt.
Ja, und das wollte ich einmal teilen, weil ich mich das sehr bewegt hat und ich das ganz großartig fand und ganz dankbar dafür bin, um mal in so ein paar ein bisschen die Leute in die Weihnachtsstimmung zu bringen.
Schön.
Ja, ich glaube, der zweite Teil ist lang genug, deswegen
let's go.
Ja, viel Spaß. Heute haben wir bei uns Easy Rogard, Managing Director von der Strategieberatung
MD.
Oderlein. Hallo Easy.
Hallo. Es freut mich, zurück zu sein.
Genau. Bist du die erste?
Ja, der erste Gast.
Und du bist auch die erste, die wieder das zweite Mal da ist.
Und die erste, die das zweite Mal da ist.
Die nehme ich jetzt extra persönlich.
Ja, das ist Props, Credit. Kannst du dir mitnehmen, in die Tasche stecken.
Und
celebrate yourself.
Noch ein bisschen Candy oben drauf zu werfen. Du bist auch, wie hätte es anders sein können, die beste Podcast-Folge, die wir jemals gemacht haben.
Auch das versuche ich persönlich zu nehmen, nicht auf die Kausalität der ersten Folge.
Nein.
Das ist immer die Frage, gute Strategie. Woran liegt es dann?
So tief muss man da gar nicht reinkommen.
Ja. Nee.
Der Fakt ist schon.
Ja. Also ich freue mich mega. Ich glaube, im Januar hatten wir so einen Ausblick aufs Jahr.
Mhm.
Und was ich sehr schätze von dir, du bist ja unendlich umtriebig und du hast so ein messerscharfes Gespür für Zeitgeist, für Trends, für Kultur, was Menschen bewegt und wo Marken draufgehen sollten. Und da sich das schöne Jahr ja zum Ende neigt, dachten wir, wir machen einen Ausblick.
Schönes Jahr weiß ich jetzt nicht.
Schönes Jahr, habe ich auch gerade gedacht, das war ein bisschen zu optimistisch. Wo sich dieses Jahr dem Ende neigt. Und wir gehen mit dir ein bisschen rein, gucken, hey, was hast du an Themen gespottet, die uns zeigen, wie Gegenwart gerade funktioniert, was 2025 spannend wird.
I like it.
Geil.
Das ist so schön. Das letzte Mal haben wir da noch aufgenommen, da wo die Kamera jetzt steht.
Wir sind professioneller geworden. Ich rede noch schneller, ich nutze noch ein bisschen mehr.
Genau. Ja, und wir haben aber inzwischen auch andere Mikrofone. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt.
Doch. Ich versuche mal, meinen Kaffee hier so rumzumanövrieren. Aber es wird nicht darin enden, dass ich ihn nicht trinke.
Ganz kurz, das wäre eigentlich ein lustiges Best-of, wenn wir am Ende des Jahres ein Video machen. Weil alle machen hier so eine Sitzakrobatik. Also es gibt Leute, die einfach das Mikrofon wegschleudern im Gespräch oder irgendwas fällt runter oder Leute, die so ein Limbo unter dem Mikrofon machen. Also vielleicht machen wir so ein Best-of.
Hier drunter Limbo fände ich wild.
Passiert alles.
Ja, machen wir mal. Ist eine gute Idee.
Ja. Cool. Ich habe nicht das Outfit dafür, aber später.
Perfekt. So, jetzt von Tech zu Trends.
Pascal Fiedler, du bist ein geübter Podcast-Host.
was sind die Trends, die kulturellen Themen, die du siehst 2025?
Also, ich habe mich natürlich vorbereitet, wie das eine gute Best-Folgen-Performerin so tut.
Ja, das war nichts anderes von dir erwartet.
Natürlich. Also ich glaube, man könnte 3000 Sachen sagen.
Mhm.
Was ich sau spannend finde und was auch, glaube ich, im Brand-Space so mit am spannendsten war, ist dieser ganze Merch zwischen Popkultur und Sport.
Mhm.
Weil wir haben das immer schon so ein bisschen gehabt natürlich. Also Sportlerinnen waren immer schon große Icons in der Fashion-Branche und waren immer schon irgendwie die Reichweiten-Puller. Aber wenn man sich einfach einmal nur so drei Sachen anguckt, ich kann es sogar auswendig, weil Kurzzeitgedächtnis kickt.
Let's go.
Also einerseits natürlich Olympia. Also alles, was wir mit Snoop Dogg bei Olympia gesehen haben, war, glaube ich, wild.
Ja, das war krass,
und,
ja.
Also wie viel Geld er dafür bekommen hat, auch lassen wir hier mal da dahingestellt. Aber der wird auch in L.A. da sein, das ist jetzt schon bestätigt worden. Wir haben eigentlich überall von dem Sportler, der sich Schokomuffins im Backstage gekrallt hat und auf einmal alle Leute Schokomuffins gegessen haben, bis hin zu Leuten, die Sommerhaus der Stars nachgemacht haben, selbst unter den Artists sozusagen, unter den SportlerInnen, ganz viele Menschen gesehen, die halt jetzt das erste Mal TikTok mit in die Kabinen bringen und mit in die Olympic Houses bringen. Und das war so eine Sache, die ich einfach total spannend fand. Wir haben es auch gesehen, wenn man sich überlegt, zum Beispiel mit der Baller League, die geht jetzt international. Mhm. Ist auch ein krasser Merch zwischen klassischer Sportkultur, weil da sind ja klassische FußballsportlerInnen drin. Und irgendwie dem ganzen Streaming-Bereich, das wird komplett fett. Ich glaube, das wird total eskalieren. Und was ich auch sehr interessant finde, und das ist überhaupt nicht mein Sport, aber wie krass Boxen abgeht und wie krass, also das muss man sich mal reinziehen, dass Stefan fucking Raab of all the things he could have done für ein Comeback sich entschieden hat, einen Boxkampf zu machen. Das ist schon krass. Ob man das jetzt super cool fand, ist dahingestellt, aber es ist einfach ein krasses Testament zu diesem Sport. Auch für alle irgendwie, die sich ein bisschen mit US-Popkultur auskennen. Das ganze Logan Paul, Mike Tyson, Debakel, ehrlich gesagt auch. Auch das ist insane, dass ein ehemaliger YouTuber und TikToker und Weiner gegen einen der größten Boxer der Welt
Weltstars,
gewinnt, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber, und im Endeffekt auch, der ist ein sehr problematischer Mensch. Deswegen, let's not give him too much credit. Aber all diese ganze Bubble rund um Boxen, kann man jetzt, glaube ich, wenn man es sehr küchenpsychologisch machen will, auch mit diesem ganzen Konservativismus-Shift ein bisschen in Verbindung bringen, weil es ist schon sehr klassischer Sport, ein sehr irgendwie martialischer, grundmenschlicher Sport, der zufälligerweise relativ wieder an Pace gewinnt, jetzt wo auch bestimmte Stimmungen in der Gesellschaft wieder ein bisschen an Upswing haben. Aber das sind so viele Sachen, da könnte man so viel erzählen, bis hin zu irgendwie Prime von KSI, was jetzt offizieller FC Bayern Sponsor wird. Was auch
nein, das verrückt. Hab ich gar nicht. Das ist dein Ernst?
Ja, ja.
Dem FC Bayern. Prime sponsert jetzt FC Bayern.
Total krass. Ja.
Hey, das war doch Telekom seit Jahrhunderten, oder?
Die haben bestimmt ganz viele Leute, die wir kriegen schon, die haben genug Geld, die machen, they make sure of that. Aber es ist heftig. Also da bin ich sehr gespannt.
Was mir gerade noch einfällt, auf jeden Fall aus dem Kabinett der Skurrilitäten. Wirklich der komplett abgedrehte, angekündigte Kampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Das wird dabei auch versagt, aber es spielt ja so ein bisschen rein, glaube ich.
Der würde auch super in das Rebranding von Zuckerberg passen.
Ich extrem abfeiere. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, oder?
Also
ich
find, aber das ist jetzt die Frage, weil das passt lustigerweise hinter so ein bisschen eine zweite Sache, die ich spannend finde, diesen ganzen Beauty-Trend, in welchen Richtung wir uns verankern. Da können wir gleich zu sprechen. Ja, aber meint ihr ist das jetzt der echte Mark? Und er war die ganze Zeit nur corporate versteckt. Oder spielt er jetzt, weil er merkt, dass einfach natürlich ganz viele problematische Dinge mit Meta passieren. Und er fragt sich, was ja auch stimmt, reicht es vielleicht einfach, wenn ich jetzt cool bin? Ich weiß es nicht, was es von beiden ist.
Also ich glaube, ich kenne ihn nicht persönlich.
Danke nochmal, um das herzustellen.
Aber ich habe gerade einen Podcast gehört mit der Vice President von Meta Product. Mhm. Und die ist super cool, weil sie ist unendlich smart und sie war die 29. Mitarbeitende bei Meta. Das heißt, sie kennt diesen, die ist seit 19 Jahren. Das vergisst man auch irgendwie krass. So, ne? Und sie hat auch nochmal gesagt, was er eigentlich für ein cooler und genuine Guy ist und wie krass er in den Medien so ein bisschen technologisiert oder robotisiert dargestellt wurde. Mhm. Aber ich glaube, er ist ein krasser Nerd. Und ich glaube, er ist eigentlich eher so.
Er ist kein Player, meinst du?
Nee, ich glaube nicht. Wie er vorher war. Das ist meine Wahrnehmung. Ne? Mhm.
Aber es gibt doch auch Nerds, die, wenn sie an Kohle kommen, zu Playern werden.
Kim.com, meinst du?
Wisst ihr nicht? Also du hast auch so ein
die
paar...
Die Nerd-Player-Timeline.
Ja, du hast auch so ein paar Freunde, so Münchner, wo ich genau sehe, da steckt eigentlich ein Nerd drin. It's giving Nerd-Vibes, aber with a bit of money.
With a bit of sex.
With a bit of money. Also ich glaube schon, dass auch wenn du wirklich erfolgreich bist und Geld hast und auch irgendwie in andere Sphären eintauchst und dadurch auch irgendwo zum, ich will nicht sagen, dass Nerds keine Cool Kids sind, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also wenn man back to school mäßig geht, so, wenn du dann auf einmal Access hast zu den Cool Kids als Nerd, dann, glaube ich, findest du es halt auch ganz geil.
Voll. Ja. So. Ja. Okay, aber nochmal zusammenfassend, das heißt, erste Bewegung aus deinem Blickwinkel ist, Sport wird stärker verzahnt mit Popkultur und du siehst da größere Events, größere Formate.
Voll.
Okay.
Und auch eine spannende Art, wie man darauf aufspringen kann. Ne? Also gerade die ganzen Fashion Brands wissen das eh, aber wie man fernab von, ich muss jetzt Bandensponsor sein irgendwo, was halt scheiße teuer ist und ehrlich gesagt die meisten Marken total schlecht machen, weil sie einfach sich ein Logo irgendwo hinballern und dann denken, das tut irgendwas. Ganz viele andere Occasions haben. Also wenn ich eine Schokomuffin-Marke dieses Jahr gewesen wäre, hätte ich mir diesen Typ einfach gekrallt und den für die nächsten Jahre mit Schokomuffins versorgt. So kleinen Scheiß, was man nie zusammengetan hätte sonst. Also ich glaube, da passiert sehr, sehr viel. Ich finde es super schade unter dem Kontext, dass Olympia erst in 4 Jahren ist. Weil das die Kombination aus L.A. und allem, was auch in der Endshow mit Billie Eilish, mit Snoop Dogg, mit den ganzen Menschen, die ja in diesem Melting Pot drin sind, angekündigt wurde, das wird insane. Und ich finde es schade, dass es erst in 4 Jahren ist. Aber zwischendurch werden ganz viele andere Sachen passieren.
Willst du hinfahren?
Eigentlich finde ich es schon cool. Naja, mal gucken. Ja. Vielleicht kriege ich ein bisschen Kickback von der Folge hier.
Genau.
Let's see. Okay, das ist Thema Nummer 1.
Ja. Nee, was ich mit dem Beauty-Thema nämlich hatte eben. Ne? Das ist jetzt, Mark Zuckerberg will ich jetzt keine massiven Schönheitsoperationen unterstellen. Who knows? Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ich weiß nicht, wie es auf euren Feeds aussieht.
Die Facelifts.
The Facelifting of
the
Hollywood.
Substance.
Genau.
The Substance.
Also für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich weiß nicht, diese Folge kommt bestimmt in ein paar Wochen raus, ist noch nicht ewig her, wird sich halten, aber...
Nächste Woche,
genau.
9.12. In 3 Tagen.
Wir sind fix.
Okay,
Real-Time-Marketing.
Dann passt es ja. Also, meine ganze For You-Page ist voll mit Christina Aguilera, Lindsay
Donna
Lohan.
Donna Versace. Genau. Es ist so gerade...
Versace ist
We got the same feed,
komm,
girl.
Wir haben komplett den gleichen Feed.
Ja, bei mir sind nur Barfußschuhe, ich bin in einer anderen Bubble.
Okay, wir erklären dir das einmal.
Ja, bitte.
Also, ist...
Madonna.
Oh mein Gott, Madonna war heute früh auch. Also, Pascal. Es gab ja eine große Phase, gerade wenn man sich jetzt mal nur auf den Beauty-OP und so Facial-Beauty-Bereich beschränkt, wo irgendwie die ganzen Kardashians sowieso ganz, ganz vorne mit dabei, aber auch ganz viele andere Menschen sehr stark auf Filler gesetzt haben. Also auf sozusagen ein bisschen so semi-permanente Einspritzungen. Und sehr viele Stars sehr so puffy aussahen irgendwann und sehr artifiziell. Und jetzt gerade seit ein paar Monaten manche
unter diesen, also ich glaube, damit, das weißt du wahrscheinlich, da fallen zum Beispiel auch diese Schlauchbootlippen drunter, die
sowas
du kennst.
Sowas fällt dann auch mir auf.
Genau,
ja.
Aber nur wenn es, also Pascal sieht sowas generell gar nicht, also wenn die dann so rausfallen aus dem Gesicht, dann ist er so, sieht aus, als wäre da, stimmt da was
also
nicht.
Also bei mir ist auch so, ich würde erst merken, wenn der Kopf nicht mehr auf dem Körper ist, wenn er so, kann man so einen halben Meter versetzt ist, so, dann sehe ich das so, ne?
Okay, dann, aber selbst du, wir zeigen
aber
dir
die
Videos
Hörerinnen
nachher mal. Genau, für die Hörerinnen. Und was jetzt passiert ist, dass seit ein paar Monaten Kylie Jenner fängt an, ihre Fillers rauszunehmen, die irgendwie Kardashians, was das angeht, ja sehr vorne am Trend oft sind. Und gemunkelt wird, dass es neue Schönheits-OP-Techniken gibt, die auf einmal die Donatella Versaces, die Madonnas, die Lindsay Lohans dieser Welt sleek und clean und wirklich, als wären sie 20 aussehen lassen, was total creepy ist. Also wir zeigen die Fotos nachher mal, es ist wirklich insane. Und das ist halt so ein Teil für mich von einer Bewegung, die wir gerade sehen, von was total erschreckend ist, weil Schönheits-OP an und für sich sowieso do you whatever you want to do, total fine. Es ist aber symptomatisch für einen Shift weg von irgendwie so Body Positivity, sehr viel Body und Size Inclusivity wieder hin zu so einem Heroin-Schick. Das kommt auch mit einer Y2K-Bewegung, es kommt mit so 2000er sind im Trend und da waren halt Leute alle skinny as fuck. Aber wir waren schon mal weiter. Und ich finde dieses Prinzip von auf einmal sehen Stars, die 50 sind, aus wie 20 und das passt mit sehr slimming Bodies irgendwie, die wir überall sehen. Es wird sehr perfekt wieder. Und ich finde, wir waren schon mal viel unperfekter. Und ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr in dem Beauty-Bereich passiert, weil es gerade so ein bisschen Pace aufnimmt, gerade mit dieser Welle von sehr perfektionierten Stars.
Ich finde auch, was ich da auch noch spannend finde, ist, da habe ich auch mal analysiert, dass gerade in der Gen Z, also alle jüngeren Generationen, auch bei uns hier, nicht nur in Hollywood, sind ja weitaus aufgeschlossener gegenüber Botox und Filler. Ne? Also die fangen ja schon mit 20 heutzutage an. Again, no judgment, you do.
Ich kenne so viele Leute,
ne,
die auch präventiv Botoxen.
Genau, so, ne? All good. Was ich halt erschreckend finde, und das finde ich, sieht man jetzt schon in Amerika sehr stark, und da reden auch eben schon CreatorInnen öffentlich drüber, dass sie sich eben die ganzen Filler rausnehmen lassen und dass die jetzt alle anfangen, ganz jung, also wirklich mit 26 Facelifts zu machen.
Ja, genau, weil die Haut
also
halt so gestretched ist. Ne?
Genau, also wirklich chirurgische Eingriffe. Und jetzt kannst du halt sagen, okay, Botox, ne, das ist irgendwie ein Nervengift, was du dir in die Stirn spritzt, ist jetzt auch nicht vielleicht das Beste für your health, I don't know, da sind auch Risiken, aber ein Facelift, also da musst du halt, da gehst du halt, das ist halt eine Operation, ne? Also da wirst du halt in Vollnarkose gelegt und dir wird Haut weggeschnibbelt und wieder an den Kopf getackert.
Boah, geschüttelt ist, boah,
ja,
das gar nicht.
Again, everybody, ne, you do you, aber das finde ich schon krass, weil dieser, die, also ich glaube, in der Generation von unseren Eltern war so selbst Botox noch total für Hollywood total. Und verpönt und so. Und das ist jetzt halt so the norm.
Ja.
Und jetzt sind halt so richtig krasse OPs. Und ich frage mich halt wirklich, was für ein Zeug die nehmen. Also ich frage mich, ist es eine OP? Ist das
ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielem, ehrlich gesagt. Mittel?
Also weil das ist ja wirklich, also der Körper von Christina Aguilera ist mir unerklärlich. Die sieht aus wie eine Schaufensterpuppe.
Ja.
Also wirklich, es ist wirklich krass. Und die war halt mal eine Zeit lang, also war die sehr schlank, dann hatte sie ein paar Kilo mehr, dann war sie wieder ganz, ganz, also die hat ganz viel so, auch glaube ich, wahrscheinlich viel mit ihrem Körper zu kämpfen gehabt. Also gehe ich mal von aus, einfach durch Pressure. Also
viel Fluktuation einfach, ne?
Und hatte dadurch halt eine viele, also die war nie irgendwie one size, sondern hatte einfach sehr große und Gewichtsunterschiede, which, ne? Yeah. All good, no
She
judge.
Was pretty either way.
Genau, aber, und jetzt auf einmal ist halt dieser 180-Grad-Switch da und es sieht alles einfach so,
es hat alles
so
perfekt.
Straff und perfekt aus.
Und das finde ich aber total interessant, weil wir eigentlich in einer Zeit sind, in der also ja, es splittet sich immer mehr. Das ist so ein bisschen the third point that I want to make, weil politisch belastend. Aber in einer Zeit, in der Teile unserer Gesellschaft immer feministischer, immer aufgeklärter werden, immer eigentlich, auch da eigentlich waren wir schon mal weiter, als dass wir alle perfekt skinny und gesnatchtes Gesicht und alles ist irgendwie nicht mehr so real waren. Und das finde ich interessant, in einer Ambivalenz zueinander zu beobachten. Und da kann man, glaube ich, auch nicht nur eine Kausalität drin finden, aber man kann es feststellen. Und gleichzeitig haben wir in der Mode aber voll den Gegenschiff. Ne? Also wir kommen von Anfang des Jahres, für alle, die sich erinnern und sich ganz viel Haargel gekauft haben, von so absoluter Clean Girl Era zu Brad-Megatrend, zu mega messy und mega, ja, so roughem Core eher wieder. Und das passt eigentlich nicht zusammen. Also ich finde es eine sehr spannende Ambivalenz aus Themen im Beauty-Space und im Fashion-Space. Und ich kann noch nicht ganz abschätzen, wo es nächstes Jahr landet.
Und meinst du, dass die beide, also diese Ströme, ganz banal, perfekt, nicht perfekt, koexistieren weil können nächstes Jahr? Also weil also meine Wahrnehmung war über die letzten Jahre hinweg, dass es eher halt in dieses Echte geht. Ne?
Ja.
Das, hey, du bist so, wie du bist. Das ist echt, das ist unbearbeitet, unfiltert, so diese ganzen Bewegungen. Und jetzt gibt es so ein bisschen, was ich von dir mitbekomme, so ein Gegentrend wieder hin zur Perfektion.
Mhm.
Und jetzt die Frage, shiftet es jetzt vor allem, wenn ich mir auch mal rein ästhetisch jetzt mal Social Media anschaue, ne? TikTok war so ein krasser Treiber, es war fast dieses Anti-Instagram, es war das Anti-Ästhetische, so es war das Echte, so Drive-by-Shooting-mäßig. So, und jetzt ist die Frage, also haben Marken jetzt die Wahl zu sagen, okay, entweder ich bin perfekt oder ich bin nicht perfekt oder wird das Perfekte jetzt wieder übernehmen oder ist das Perfekte gerade nur noch eine Nische und das Unperfekte?
Ja,
also wie jonglieren Marken jetzt dies, das im nächsten Jahr?
You go ahead.
Oder, to add on, ist es inzwischen, dass wir so fragmentiert leben und dass Barbiecore eine Daseinsberechtigung, weiß ich jetzt gar nicht, weil ich setze das auch immer sehr in Verbindung mit dem konservativen Movement, was wir in unserer Gesellschaft haben, aber können die vielleicht auch alle gegenseitig koexistieren, weil wir eben uns in so fragmentierte, ich hasse das Wort Communities, aber Styles, sage ich mal, und Lebenswelten aufteilen.
Ich glaube, es wird zwangsläufig koexistieren, ehrlich gesagt, weil die Welt zu komplex ist dafür. Bei Marken würde ich tatsächlich aber sagen, würde ich immer noch eher sehr, sehr stark authentisch sehen, weil einfach mit Marken sowieso schon sehr viel Mistrust und sehr viel Perfektion assoziiert wird. Also auf Creator-Seite oder auf Personenseite, auf Star-Seite zu sagen, ich möchte jetzt the best, was auch immer das ist, best version of myself sein und ich gehe jetzt komplett da rein, ist nochmal was anderes als für eine Marke, weil ich finde, Marken haben immer noch sehr viel Trust aufzuholen. Das heißt, ich würde stark in eine sehr authentische Bubble weiterhin reingehen, wo ich es aber sehe, wenn man in du hast so Produktionsstile ja auch angesprochen, ne? Also wie highly produced glossy will man werden? Wenn man das macht, finde ich, dann muss es sehr artistic sein. Also dann muss das einen strategischen Gedanken dahinter haben, dann muss es wirklich perfekt ausgeführt sein, wenn man in so eine sehr cleane Variante wieder reingehen will. Also die stockigen Produktfotos und die glossy Leute, die über eine Straße laufen und sagen so, ich liebe Waschmittel. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dafür gibt es einfach keinen Grund, das jemals zu machen.
Warum denn das nicht? vielleicht nochmal eine andere extrem spannende Frage. Können Marken so, ich sag mal, bipolar sein? Also könnten Marken beides bedienen? Wenn ich mal technisch überlege, wir gehen ja, also der Content findet im Feed statt.
Ja.
Der Content findet dich. Der Content ist das Targeting. Es ist ja immer weniger, dass jetzt Menschen oder Userinnen sich Markenprofilen abonnieren und da reingehen. So, du bist auf deinem Feed, swipest du durch. Und wenn du, oder wenn ich jetzt beispielsweise perfekten Content geil finde, und eine Marke macht perfekten Content, dann ist für mich diese Marke perfekt, weil sie resoniert mit mir über den perfekten Content.
Ja.
Wenn die Marke dann aber ein Asset macht mit unperfekten Content, adressiert sie über das unperfekte Content-Piece vielleicht dann eher dich. Und im Zweifelfall kriegen wir es gar nicht mit, dass die Marke bipolar ist, weil ich sie gar nicht sogar stalke, aber ich fühle mich sehr verstanden von ihr.
Voll.
Meinst du, das funktioniert oder ist das eine Inkonsistenz, die du eher nicht empfehlen würdest?
Ich glaube, auf einer kurzfristigen Basis genau das kann das total passieren. Es gibt auch Marken, mit denen wir genau, weil ich komme ja eher so aus der strategischen Ecke von früher, genau solche Gespräche führen, ne, zu sagen, hey, wenn ihr ein eher boldes, funky, weirdes Asset auf TikTok postet, werdet ihr im Zweifel zwar nicht die Leute verschrecken, die TikTok noch nicht mal auf dem Handy haben. Also ja, aber langfristig würde ich es auf gar keinen Fall machen, weil wenn man sich überlegt, was ist heutzutage eine Marke, es ist eigentlich nur eine Assoziation, die ich mit einem Unternehmen habe oder ein Gefühl, was ich damit verbinde und eine Unternehmen, was mir sagt, ich bin das, ich stehe dafür, deswegen kaufst du bei mir ein, weil Produkte sind sowieso, oder was es alles das Gleiche ist, als horrible produziert in 90% der Fälle und meistens auch in so einem Kapitalismus, in dem wir leben, nicht der krasseste Value-Add zu den Leben von Menschen. Also kein Mensch braucht die 20. Street-Fashion-Marke. Nobody needs that. Aber Leute kaufen das. Also auch, ne, weil ich die Jacke da gerade sehe, ne, Live Fast, Die Young. Das ist eine total nice Marke. Brauchte diese Welt jetzt noch eine 50. Street? Nein, natürlich nicht. Aber sie funktioniert halt, weil sie eine scharfe Aussage hat zu dem, was sie sind. Und ich glaube, langfristig ist es total gefährlich, sich an alle anpassen zu wollen. Da haben wir Lust, ich glaube, da haben wir in der allerersten Folge drüber gesprochen, dieses, muss man alle Leute mitnehmen? Und wenn man das Bedürfnis hat, verschiedene Sachen zu bedienen oder man sagt, ey, mein Produkt oder unsere Produktrange, unsere Industrie könnte verschiedene Bubbles bewegen, würde ich immer viel mehr in eine Subbrand-Logik reingehen oder in eine, wie man das auch klassisch, ehrlich gesagt, von so Supermärkten kennt. Ne? Da gibt es dann, jetzt, also bei Rewe, bei Penny, bei Edeka, überall.
Penny!
Penny! Genau. Da gibt es ganz viele. Und also es gibt die Eigenmarken, es gibt Marken, die vertreten werden. Es gibt günstige Ranges, es gibt bougie Ranges, die dann irgendwelche Premium-Sachen machen.
Und du würdest dann, ganz kurz, eigenen Content für jede Marke machen? Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel Supermarkt bleiben.
Wenn du so ein Haus sozusagen hast, so ein Brandhaus mit verschiedenen Subbrands.
Also ich meine, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Supermarkt bleiben, ne, und wir sagen jetzt, hey, wir wollen den Instagram-Kanal natürlich von Penny, ja, das ist natürlich der geilste Supermarkt, bespielen, würdest du dann sagen, hey, du machst eben unterschiedlichen Content, also weil da haben wir ja zum Beispiel genau die Situation, dass es eine Mass-Market-Brand ist, wie würdest du da rangehen?
Ich glaube, wenn es so eine eng verbundene Sache ist, wie bei Penny, wo halt die Subbrands auch eindeutig erkennbar sind, dass sie irgendwie dazugehören, dann kann man kann mit ähnlichen Content-Pieces arbeiten, aber verschiedene Nischen inkorporieren. Also gerade bei Produktion, wenn man jetzt ganz runtergehen aufs Produktionslevel will, hat man halt verschiedene Assets und bestimmte Themen, die eher mit bestimmten Subbrands bespielt werden. Also man hat, wenn man jetzt in eine sehr eigenmarkige, günstige Logik geht, sind da vielleicht eher so die Studis oder die Studi-Events, die Studi-Themen, was beschäftigt denn Menschen in der Bubble, die halt solche Produkte kaufen. Man hat aber auch, und das kann ja auch innerhalb von einer Occasion sein, wenn man das Thema jetzt kontextuell Weihnachten bespielen will. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze verschiedener Communities und auch wir kennen das, wenn eine Marke uns vielleicht erreichen möchte zu dem Thema, geht sie eher auf die Memes, die in 2 Wochen die ganzen Feeds fluten werden, ein von, Gott, richtig belastend, jetzt zu Hause zu sein. So. Und von, um jetzt beim Supermarkt zu bleiben, ich klaue mir Essen aus dem Kühlschrank meiner Eltern und nehme es mit nach Hause so. Und wenn ich bei den High-Class-Brands bin, gehe ich irgendwie auf andere Komponenten davon ein. Aber ich glaube, dass man gerade in Markenpositionierung heutzutage die einzige Daseinsberechtigung für eine Marke ist, dass sie dir eine Form von Identität gibt und irgendwie eine Form von Konsistenz.
In deiner eigenen, ja, ja, macht Sinn.
Das war
richtig. Hast du jeder drüben?
Sorry, ich musste krass husten. Bei so steilen Thesen, da verschlucke ich mich. Nee, total nachvollziehbar, super stark.
Ja. Und das, also das Dritte, weil du es vorhin so, ich finde das gut, wie du das so nummerierst.
Ja.
Also ich glaube, wir kommen nicht drum herum, ohne, wenn wir über kulturelle Trends reden, auch ohne diesen ganzen Politik-Shift aus. Ihr seid jetzt kein Politik-Podcast. Das ist auch gut, weil das wäre einfach nur traurig dieses Jahr. Aber ich finde, man sieht schon diese, ich finde Spaltung immer so ein blödes Wort, weil das ist dieses Narrativ nur noch mehr bedient irgendwie. Aber man sieht ja einfach, bestimmte Ecken der Gesellschaft werden immer liberaler, immer, also ich sitze hier mit einer Vulva-Kette. So, das, wenn ich nach Hause fahre, nach Braunschweig, lol, das wird interessant. Und wir haben gleichzeitig Menschen, die sich irgendwie auf alte Werte besinnen wollen, scheinbar alte Werte. Und man hat es dieses Jahr so ein bisschen gesehen, ein Crossover zwischen diesen zwei Bubbles finde ich bei diesem ganzen Tradwife-Core. Also für alle, die es irgendwie nicht kennen, Tradwives sind so sehr, nach sehr klassischen Rollenbildern lebende Paare und beschreibt eben die Frauen vor allem dadurch. Und wir hatten irgendwie dieses Jahr einen sehr lustigen Crossover von der Faszination, ich sag jetzt mal unserer Bubble, mit diesen Lebensstilen, weshalb dieser Content so komplett eskaliert ist. Weil das ist ja nicht eine Nara Smith, zum Beispiel eine Ballerina Farms, die haben ja nicht Millionen von Abermillionen Klicks, weil sich das einfach Leute angucken, die genauso leben und die sagen auch, Mensch, das, ich gucke mir jetzt mal das Brotrezept an. Sondern das sind Leute, die das fasziniert, was in unserer Gesellschaft gerade passiert. Und ich bin gespannt, wie sich das ausweiten wird nächstes Jahr. Gerade mit, wenn US-Wahl war jetzt gerade, wir werden ehrlich gesagt die nächsten Jahre dann die Folgen davon sehen, was das wirklich bedeutet. Wir haben Anfang nächsten Jahres ein bisschen früher als gedacht, auch bei uns nochmal eine Wahl.
Surprise, surprise.
Also das ist, ich hoffe, dass das Internet dazu beiträgt und gerade auch so TikTok, solche Plattformen wie TikTok zum Beispiel, dass man den Anschluss zueinander nicht verliert. Weil von der Art, wie wir Content machen, von der Art, wie Internet funktioniert, könnte das sein kulturell. Von der Art, wie die Algorithmen funktionieren, eher nicht.
Ja, ist auch meine Wahrnehmung, dass dieses Phänomen von Filterbubbles und Rabbit Holes, ja. Ne, du bist einmal auf einem Trip drin kriegst du wirklich
die Scheuklappen. Einmal ein Schengen-Video angeguckt, jetzt Leute, tschüss.
So, dann bist du durch, ne? Aber ich finde das nochmal total spannend, was du sagst. Also, ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt nicht so krass tief im US-Wahlkampf drin gewesen, aber ich habe schon das Gefühl, also dass dieses Land, für mich ist das Gefühl mittlerweile zwei Länder. Also es ist so konträr, ein Grabenkampf gegenüber maximal liberal und total innovativ und maximal konservativ. Und dann hast du das Gefühl, seid ihr wieder im Mittelalter. So
ich finde es aber, weißt du, was ich spannend finde daran? In den USA ist das ja eins, kann man das ja eins zu eins mit dem Wahlsystem
gleich
begründen. Also das ist ein sehr bipolares Wahlsystem. Du musst dich für eine von beiden Seiten entscheiden. Klar, du kannst auch Third Party wählen, aber das bringt halt ehrlich gesagt nichts. Das heißt, du wirst jeden Tag, in jeder Wahl, alle vier Jahre dazu gedrängt, eine sehr absolute Meinung zu haben. Aber es passiert ja bei uns auch, es passiert ja in ganz vielen europäischen Ländern auch, eine viel fragmentiertere Parteienstruktur haben. Und trotzdem sind wir hier jetzt an einem Punkt, wo man eigentlich ein Entweder-Oder hat und man müsste es nicht haben. Aber irgendwie haben wir es dann doch. Und das finde ich sehr spannend. Ich hoffe nicht, dass es die Muster irgendwann imitieren wird. Dass wir, obwohl wir sehr differenziert voten könnten, wir es nicht mehr tun. Und ich glaube, da sehen wir Anfänge gerade von. Und ich fände es schön, und auch da wieder in Bezug auf Marken, weil wir sind ja kein Philosophie-Podcast, weil immer so viel gesagt wird, ja, oder gerade wenn man politische Ideen mitbringt, oft ein bisschen Angst davor gehabt wird. Und ich habe da letztes Jahr auch bei meiner alten Agentur mal eine Studie zugemacht, wo dann wirklich herauskam, ey, die Leute wollen das. Die wollen, dass ihr mutiger Sachen sagt. Die wollen, dass ihr Haltung bezieht, weil eine Marke ist halt Verortung und irgendwie wissen, wo man dran festhält und wofür Leute stehen. Und dann darf man auch mal ein paar Leute verlieren. Wir sehen das bei Creatern jeden Tag, ne? Also es gibt viele CreatorInnen, die auch gerade in diesen Zeiten sagen, so also finde ich ein sehr spannendes Videoformat, auch das finde ich für Marken, würde ich super gerne sehen, wenn die das imitieren würden. Dieses, ich habe gemerkt, ich habe in den letzten Monaten, wenn ich mal was zu Abortion Rights oder zu Politik oder so irgendwas gesagt habe, ein paar FollowerInnen verloren. Deswegen mache ich jetzt mal ein Video mit der Liste von meinen Opinions. Und if you want to go, then go now. So. Und das sind dann echt Leute, die einfach mal eine Liste von 10 Sachen ablesen, mit einem großen Following, die durchaus auch kontrovers sein können, aber die sagen, ich will euch hier gar nicht haben, wenn ihr das anders seht. Und das von Marken würde ich sehr, es wird nicht passieren, aber würde ich sehr gerne sehen.
Es gab doch mal, ich glaube, das ist echt jetzt 5, 6 Jahre her, es gab doch mal diese Aktivierung, diese Programm, diese Kampagne, ich weiß gar nicht mehr von welcher Initiative, diese Unfollow Me, erinnert ihr euch? Da waren Folgen noch viel mehr und dann konnte man sich so über so ein System selber diese Foto runterladen, Unfollow Me. Ich finde es eigentlich ganz interessant, weil klar bist du oft dann getrieben über hey, die Reichweiten und die Followerschaften und die KPIs müssen nach oben, aber dass es einen Shift hingibt zur Qualität, also erreichst du eigentlich die richtigen Leute, die du damit erreichen möchtest und sind das auch die Leute, die mit deinen Werten übereinstimmen.
Und auch das passt halt voll gut zu diesem ganzen De-Influencing-Trend, also von Marken, die irgendwie sagen, hey, also wir sehen das jetzt gerade, zum Beispiel jetzt gerade hat Vodafone eine Kampagne rausgebracht, die dreht sich um den ganzen Gedanken von offline sein, was ja ein totaler Mindfuck eigentlich ist, weil man ist eine Mobilfunkmarke, du willst eigentlich, also rein kommerziell willst du nicht, dass die Leute offline sind. Es ist aber wichtig, gerade über die Themen zu sprechen, die scheinbar konträr zu deiner Marke sind. Und auch sowas zu sagen, ey, in einer Zeit, in der Reichweite die Währung ist, verzichte ich auf Reichweite für meine Haltung. Oder wir haben ganz viele CreatorInnen, die super viel Geld mit Branddeals verdienen könnten, die aber teilweise Parent-Influencer-Videos machen von 20 Sachen, die ich nicht im Mutterschutz oder im Wochenbett gebraucht habe, die ich mir trotzdem gekauft habe, die ihr euch nicht kaufen müsst. So, also das sind alles so sehr zum Grundmechanismus unserer Branche konträre Phänomene irgendwie, die aber dazu führen, dass man Vertrauen schafft. Und als Marke das noch viel mehr zu tappen, also viel mehr in die Marketing zu gehen, ne? Also kein, weiß ich nicht, keiner, der ein Sofa braucht, wird sich jetzt kein Sofa kaufen, weil es eine Werbung gibt, die sagt so, ey, wenn du keins brauchst, dann ist okay. So.
So ein bisschen dieses ganze Patagonia-Billy-Ding,
ja,
genau. Ne?
Ja, voll. Voll. Ja.
Glaubst du denn, Marken müssen politisch sein heutzutage?
Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, also aus meiner Perspektive, auch aus meiner ideologischen Perspektive, ja. Weil ich glaube, dass jeder Mensch, der durch Budget Eyeballs auf sich hat, was tun sollte, dass man sich politisch engagiert. Und ich glaube auch nicht, dieser klassische Satz, der vor allem in vielen klassischen Agenturen immer wieder repetiert wird von, ja, wir machen ja nur Werbung, finde ich total ein Bullshit. Weil wenn man sich mal überlegt, die DokumentarfilmerInnen und die politischen AktivistInnen und so dieser Welt, da guckst du dir vielleicht mal ein Video an oder du findest eine Doku auf Netflix und du läufst halt aber allein auf deinem Weg zur Arbeit an drei Out-of-Homes vorbei, du siehst drei Ads auf deinem Handy, du hörst einen Podcast, wo dir da noch eine Ad reingedribbelt wird. Also es ist halt überall und dadurch aus rein kommerzieller Sicht muss man es fürs Markenbuilding machen, finde ich. Aus menschlicher Sicht muss man es aus Verantwortung machen.
Ich finde die Differenzierung so spannend, also wenn du sagst menschlich und kommerziell, weil wir hatten mit Caster in der Folge, große Empfehlung, Caster von Baby Got Business, ja. Wer das noch nicht gehört hat, hört mal rein, hatten wir es eh nicht diskutiert und ich finde immer, ich finde das so einen spannenden Zwiespalt, weil ich glaube menschlich steckt ja also unser Herz dafür, Demokratie, Menschenwerte, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Vielfalt und ich glaube, dass Marken so eine Macht haben, wir sagen ja auch immer, ein Kauf ist eine Art politischer Vote, ne? Ist eine Stimme und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Marken eine Macht haben, auch demokratische Entwicklung mit zu prägen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Marken sagen, hey, okay, wir stehen dafür, weil es kann nur im Interesse unserer aller sein, Demokratie zu stärken und vor allem 2025. Und dann hast du immer das andere Argument, ja, ne, kommerziell, dann schließt du eine gewisse Gruppe aus von Menschen, schade, dass der Company, da hängen ja auch ne, Mitarbeitende dran, da hängen Lieferantinnen mit dran. Und ich bin immer so hin und her gerissen und mein Beispiel, wo ich versuche, mich da dann ideologisch klar zu positionieren, ist dieser geile Case mit Nike, mit Colin Kaepernick, auch ein paar Jahre alt, ne? Aber damals als auch Trump, das war glaube ich die erste Wahl.
So krass. Boah, ich weiß das gar nicht mehr, habe ich komplett verdrängt.
Ich meine, das war mit Donald Trump, wo er damals gesagt hat, bei der NFL alle müssen die, es gab eine Diskussion, dass Spieler, NFL-Spieler,
müssen bei der Nationalhymne knien.
Knien, so. Und Colin Kaepernick hat das gesagt, ich mache das nicht. Und dann wurde danach im Endeffekt, war seine Karriere vorbei, er wurde rausgeworfen aus dem Team und er war jetzt kein Elite-Spieler, also nicht eins Doppelplus, aber schon eins Plus, der war sehr, sehr gut.
Ja.
Und dann war seine Karriere vorbei und hat Nike sich hinter ihm gestellt, hat am Times Square ein Riesenplakat gebucht und also wirklich mit dem Face von ihm und einem krass starken Satz, den ich jetzt nicht mehr zusammenbekomme, aber sowas.
Stand for something, even if it means losing everything.
Genau, so, das war der Satz. So richtig auf der Gänsehaut.
So krass.
Und danach ist, das ist so interessant, auf Social gab es dann halt wirklich ganz viel Content aus Texas, wo Leute Nikes verbrannt haben, das Nike-Logo rausgeschnitten.
Aus den
und dann war halt so,
und so.
Fuck, ne, jetzt irgendwie auf die falsche Seite sich geschlagen. Im Long-Term-Game hat Nike aber, ich weiß nicht mehr, 17-18% mehr Umsatz gebracht.
Ja.
So. Und ich finde irgendwie dieses, das ist so einfach gesagt, aber ich glaube schon, diese Ideologie, das Herz am richtigen Fleck zu haben.
Komplett.
It's going to pay off.
Voll, und ich finde es aber super spannend, weil ich es bei mir selber ja auch merke, diese Ambivalenz aus, also wenn wir das jetzt mal durchspielen, ne? Es ist gerade Spotify Rap rausgekommen.
Also was ist dein Top, Top-Song?
Nein.
Doch, sag es. Ich habe auch einen ganz peinlichen.
Top-Song Milano. Anderer Mann. Anderer Mann.
Ah, echt? Ah, okay. Hey, geil.
I don't want to talk about it.
Was hast du?
Madonna Like a Prayer.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ganz kurz einmal dazu.
Geil.
In der Bubble in der Madonna Like a Prayer, also ganz kurz mal ein Song über Blowjobs, ne? In einem Church Choir gesungen wurde, habt ihr gesehen?
Nee.
Das ist eine ganz lustige Ecke, bitte alle angucken. Es gibt wirklich riesige 100-Personen-Chöre. Kind of went over their head, worüber der Song wirklich ist.
Okay.
Und die das dann eben gemeinsam in der Kirche gesungen haben und alle meinten so, Gott, wer sagt das denn Ihnen jetzt?
Ah, okay.
Dass es nicht darum geht.
Okay, ja, scheiße.
Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, weil halt, also, ich muss mich jetzt an dieser Stelle hier outen, weil es ist ganz schlimm, aber im Zuge der ehrlichen Konversation sage ich das jetzt. Ich höre leider sehr viel, also, das ist nicht schlimm, gerne sehr viel Hip-Hop und Rap und so. Und mein Top-Artist dieses Jahr war Chris Brown. Und das ist ganz schlimm.
Krass.
Es ist ganz schlimm für alle, die sich wissen, Chris Brown ist einfach ein Wichser, der Frauen schlägt, immer wieder, der Rihanna einfach fast tot geprügelt hat.
Immerhin war es nicht P. Diddy.
I mean, aber kleiner.
Naja. Nur kleiner Wichser.
Ja, kleiner Wichser. Nee, schon großer Wichser.
Ja, schon,
so. Und das ist halt genau das gleiche, so ein bisschen die gleiche Diskussion aus. Du votest mit deinen Dollars für die Unternehmen und du votest mit deinen Listens, mit deinen Klicks, mit deinen Likes. Also liken würde ich es nie, aber ich höre das und mit jedem Song, den ich von ihm höre, steigere ich faktisch seinen Marktwert.
Mhm.
And I hate it. Und eigentlich müsste ich es komplett trennen, eigentlich müsste ich alle Songs rausnehmen, aber anscheinend, was mir gar nicht so bewusst ist, weil ich hätte das nicht so getippt dieses Jahr, irgendwie höre ich den anscheinend so viel, weil ich die Musik gut finde. Und ich finde, bei Marken ist genau das Gleiche. Wir sprechen hier voll viel über, man sollte mit seinen Dollars irgendwie auf dem Kassenband voten, aber wenn man sich mal anguckt, wo die großen Snacking- und Süßigkeiten-Brands dieser Welt so in welchen Holdings die vereinigt sind sozusagen. Und was die großen Food-Konzerne auf dieser Welt so tun.
Mhm.
Und was für, gerade Fast-Food-Chains, die sind die ehrlich gesagt bei TikTok und bei Instagram und bei Social Media am meisten abreißen. Das sind alles keine Unternehmen, die diese Welt besser machen.
Mhm.
Und das finde ich dann doch sehr spannend, weil man auch bei sich selber merkt, wenn ich auf einer aus einer reinen Marketingbrille, ich habe ja auch teilweise auf Fastfood und so gearbeitet, aus einer reinen Marketingbrille waren alle in unserer Bubble waren so, boah, wie geil. Das sind ist ja mit das geilste Marketing, die größten Budgets, du kannst die geilste Scheiße international machen. Und alle außerhalb der Marketingbubble, mit denen ich das besprochen habe, waren so, hey krass, warum arbeitest denn gerade du auf sowas? Und ich finde diesen Split zwischen Creative Excellence in unserer Branche und was ist actually good for the world? Da sind wir auch noch nicht so gut drin. Genauso wie bei Artists. Ich selber anscheinend noch zu gut da drin bin, die Kunst von der Person zu trennen. Aber es ist alles sehr, es ist auch nicht so einfach, dass man sagt, dass wir, glaube ich, uns immer so verhalten mit unserem Kauf- oder Konsumverhalten oder Mediennutzungsverhalten, wie wir wüssten, wie es am besten wäre. Weil dann müsste ich einfach nur aus Prinzip die ganze Zeit ganz andere Artists ballern. Die
ja, total. Ja, ich glaube generell, wir sind als Menschen ambivalent. Das
ja.
ist, ne, ich hatte, das fällt mir nämlich gerade ein, ich würde sagen, ich bin da relativ konsequent, wenn ich sage, okay, das entspricht nicht meinen Werten, habe ich keinen Bock
das
drauf.
Das wundert mich gar nicht, das hätte ich auch, ja, das passt.
Das passt so, ne? Aber ich hatte zum Beispiel, das ist ganz interessant, ich hatte, es ist ein bisschen Guilty Pleasure, aber erinnert ihr euch, also Moment, ich muss es richtig einleiten. Eins am anderen.
Ich bin
ganz aufgeregt. Ja, weil das die Connection ist gerade ein bisschen schlecht eingeführt, fehlt. Kann zu Missverständnissen führen. Ich stelle es klar. Erinnert euch noch garantiert an diesen Sylt-Skandal?
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und der Song, der dort gesungen wurde, der beruhte auf einer Melodie von Gigi D'Agostino, ja. L'amour toujours. Ne?
Ja.
Und ich feiere Gigi D'Agostino an sich. Also ich kann ihn jetzt politisch nicht einordnen. Das muss,
hat er sich nicht aber auch dagegen positioniert?
Das hat, ich glaube schon. Genau, ich habe es gar nicht mitbekommen. Hat, aber das Krasse war, ich höre nicht so viel Musik, aber ab und zu habe ich Bock auf sowas ganz Stumpfes. Und das ist irgendwie Beim Duschen. Ne? Ja, also. Dann höre ich mir das an. Und ich habe dann, es war so krass, diesen Song gehört und habe es immer mit dieser Situation connected. Ich habe dieses Video im Kopf gesehen und ich dachte mir, fuck, ich will das nicht. Ich will diese. Und dann habe ich ihn, also kennst du das falsche Wort, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, ihn zu hören. Und
damit die Assoziation bei dir nicht so eine große Rolle spielt.
Ja, und ich denke mir, er kann ja gar nichts dafür, dass sein armer Song da verhunzt wird.
Ja.
Aber irgendwie war ich da auch so, boah, das geht nicht. Ich bin so aufgewühlt dafür, ich muss das wegmachen aus meinem Kopf. So.
Total.
Und ich glaube, ja, das muss irgendwie jeder seinen Weg finden. Jeder seinen Weg finden.
Ne? Es ist ja auch alles, und das ist ja das Schwierige, finde ich, dass es ja immer noch so ist, dass also die Welt wäre nicht in einem Zustand, in dem sie ist, wenn nicht in unserem System Marken, die halt eher was zu viel Konsum, Kapitalismus, viel Interaktion, Outrage Culture im Internet klickt am besten. Also all diese Faktoren, die haben unsere Welt zu der gemacht, der sie sind. Deswegen funktionieren natürlich gerade Marken auch rein von den Budgets am besten, die da reinspielen, die sich dem hingeben und jetzt nicht dem sich zu widersetzen, weil das in einem ganzen, die bauen ein neues System auf. Und alles, was in alten Systemen funktioniert, ist erstmal lukrativer. So. Und ich finde es eine total, also gerade auch vielleicht für uns als Branche, wenn ihr jetzt gesagt habt, es kommt dieses Jahr noch raus, vielleicht für uns alle, kleiner Neujahrsvorsatz, also inklusive mir, inklusive uns, glaube ich, ne, sich zu überlegen, kriege ich die geile Exzellenz, dieses geile Creative Momentum, dieses, boah, es macht Bock, irgendwie ist es witzig, irgendwie ist es fun, kriege ich das nicht vielleicht transferiert auf Marken, die nicht sonst wie viele Billigfleischburger im Monat auf die Welt schmeißen.
Ja.
Mhm. I think it works.
Wäre nochmal ein guter Anspruch. Ja.
Fände ich auch.
Ja.
Okay, super spannendes Thema. Vielleicht haben wir Zeit für einen kulturellen Trend haben wir noch. Hast du noch was?
Ich hole mein Handy raus, Leute. Ich möchte eigentlich nur flexen, dass ich mich vorbereitet habe. Also, was haben wir denn hier? Das haben wir besprochen.
Komm, ein Haus
ja, eines habe ich noch. Oh, das finde ich sehr spannend. Also, es gibt einen Song, der so heißt Escapism. Mhm. Nicht ohne Grund ist der, ich glaube, Grammy-Nominee. Vielleicht hat sie sogar einen Grammy bekommen dafür.
Grammy?
Für,
Sagst du Granny?
Grammy.
Ah, ich habe Granny verstanden.
Granny. Shoutout an Granny auch. Ach, tolle
ja,
auch. Agentur. Hallo.
Super Agentur. We love Granny. Granny bekommen, ja. Mhm.
Weil es einfach dieses Prinzip von, für alle, die das Wort Eskapismus nicht kennen, also eigentlich sich aus der Realität rauszuziehen, wieder mehr so hedonistisch zu erleben, einfach. Also Clubkultur ist voll der große Teil davon natürlich auch. Große Teile von so dem riesigen Boom in Gaming-Kultur sind vielleicht auch ein Teil davon. Also dieses, weil die Welt manchmal gerade heute in Berlin so grau und manchmal auch irgendwie belastend ist, sich Parallelwelten zu bauen und so ein bisschen in Ekstase wieder reinzugeben. Und ich finde, man sieht Anfänge davon, die sich immer mehr zuspitzen. Man sieht es einerseits in einem, finde ich, in einer ganz neuen Art, wie in Jugend- und Popkultur auch über Drogen geredet wird wieder. Also das hat sich auch total verändert von, also ob das jetzt ein klassisches Rauchen ist, ob das irgendwie Legalisierung von Weed ist, das sind ja sehr entspannte, also eher entspannt machende Drogen. Aber von so Party-Drogenszene hat sich auch sehr viel verändert und fast schon normalisiert, würde ich sagen, in unserer Generation. Bis hin zu, also in Markenterms jetzt Experiential Marketing. Das ist der langweiligste Teil. Aber Festivalkultur, Clubkultur, auch riesiger Rise irgendwie in so Techno-Szene und solchen Bereichen, die einen halt einfach krass rausholen aus dem echten Leben, in dem man ist. Und riesigen Virtual-Gaming-Welten, in denen du teilweise, if you don't have to, das ganze Wochenende nicht in dieser Welt existieren musst. Und das finde ich sehr interessant, wie sich das einerseits weiter bewegen wird, weil die Welt wird jetzt nicht unglaublich viel besser werden nächstes Jahr. Und sie ist, selbst wenn gute Sachen passieren und das wird immer zu wenig gehighlightet in unserer News-Kultur, weil klickt schlechter, aber es passieren ja sehr tolle Sachen. Also es ist super, ein guter Ort auf dieser Welt, wenn man es mal über die Menschheitsgeschichte rechnet. Aber trotzdem, egal wie viele gute Dinge passieren, die Welt ist einfach saukomplex und manchmal ist es voll anstrengend. Und das finde ich sehr spannend, wie viel stärker das wird oder wie sich die Auswüchse dieses Shifts bemerkbar machen. Und was Marken da auch drin machen können. Also wie Marken durch Experiential Marketing in Bezug auf jetzt Events, eigene Events kreieren, auf Events sein, viel stärker noch in Musikkultur, in Dancekultur reinzugehen, wie Marken da stattfinden können, weil das für mich eigentlich kein Widerspruch erstmal ist. Und ich war letztes oder vor ein paar Wochen zum Beispiel auch wieder kleiner Shoutout an die lieben Leute von Osmose, wurde mir gesagt, haben ein sehr tolles Tinder-Event zum Beispiel veranstaltet, was halb Berlin irgendwie abgerissen hat. Gibt sehr, sehr coole Aktionen von ganz vielen Casual-Marketing-Agenturen. Der liebe Philipp von Ambition hat immer noch einen Case in Bezug auf Multisensorik, den ich einer meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist, für wie man sowas anstellt. Also da gibt's ganz tolle Beispiele. Ich glaube aber, dass wir noch nicht am Ende sind von dem, was man machen könnte. Es beschränkt sich gerade noch sehr viel auf, entweder du kreierst irgendwelche crazy Gaming Experiences oder du gehst halt auf ein Festival oder machst ein Event. Und was hinter diesem Need nach Eskapismus steckt, ist ja was viel Größeres Psychologisches. Und ich fände es spannend, wenn Marken sich da noch ein bisschen mehr reinsetzen würden.
Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagen würdest, okay, das würdest du dir wünschen oder das ist mal so eine grobe Skizze?
Eigene Ketamin-Kollektion, nein, Spaß. Ich finde es interessant zu überlegen, gar nicht unbedingt auf ein Event zu gehen, sondern dieser Need nach Flucht, wie kann das in meiner Branche, in meinem Markenkosmos aussehen? Und nicht nur Flucht ist immer so negativ behaftet, sondern auch irgendwie einfach Ausbruch in einer positiven Art, in einer crazy Art, einfach mal drei Regler hochzudrehen. Ob das im Food-Bereich ist, durch irgendwelche völlig verrückten Flavor-Combinations oder im Fashion-Bereich durch vielleicht super maximalistische Ansätze oder auch gerade so im Mobility-Bereich zum Beispiel, dass man sich überlegt, wo wollen die Leute denn hin? Also wofür benutzen sie uns denn, um auszubrechen? Also die Rolle von der Marke ein bisschen besser zu verstehen, das fände ich sehr, sehr cool. Und für uns als Agenturen könnte das sehr, sehr, sehr spannende Aufgaben bereithalten.
Ganz kurz dazu, was ich super spannend finde, weil du es gerade so ein bisschen auch gesagt hast, hey, und dann machen die halt ihre eigenen Events. Ich habe so das Gefühl, dass so Influencer-Trips, so Brand-Trips, ja, so riesig in den USA waren und aber voll, auch hauptsächlich im Bereich von Beauty.
Ja.
Wo ich mich frage.
Und so Swimwear manchmal auch.
Ja, stimmt. Aber auch alles irgendwie immer mega so.
Mhm. Ja, ja.
On the verge to very stereotyping so. Was ja eigentlich total seltsam ist, weil Beauty für mich jetzt gar nicht so, klar, du nimmst auch deine Beauty-Sachen mit, wenn du irgendwo hinfährst, aber es ist jetzt für mich nicht der erste Connector,
voll,
wenn ich über Travel und Ausbruch und so spreche. Ne? Ja, also total. Da ist vielleicht eher, wie du sagst, ein Uber oder ein Miles oder whatever, ja, viel, viel mehr top of mind.
Voll.
Das finde ich nochmal super spannend, danach zu denken, weil auf der einen Seite hast du dann natürlich irgendwie CreatorInnen, die du mitnimmst, aber wie erreichst du denn, also wie kannst du vielleicht auch was umsetzen, was deine kompletten NutzerInnen von deiner Brand irgendwie mitmachen können. Ja, spannende Frage.
Und es gibt ja auch, also ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt. Die probiert immer ganz viele Datteln. Vielleicht weiß irgendjemand, wer das ist.
Ah, ich liebe sie. Die immer
die auch Raven geht und so.
Nee.
Doch.
Mit oder
nicht
ohne Bananen Datteln?
Frau. Nicht Bananenfrau.
Nicht? Ah, nicht, okay.
Aber, also irgendeine Creatorin, das passt so ein bisschen ganz gut dazu, weil es natürlich auch nicht nur Marken sind, die irgendwie Experiences schaffen müssen, sondern auch CreatorInnen auf Basis von, wie verdient man eigentlich Geld heutzutage, neue Modelle schaffen. Und die ist wirklich, also die ist eine sehr große Food-Creatorin auf TikTok und organisiert gerade ihren eigenen Retreat irgendwo, wo sie halt einfach Leute aus ihrer Community mitnimmt und nicht nur du halt irgendwie 20 Models hast, die in der WG zusammen sind und ehrlich gesagt einfach nur Content produzieren. Mhm. Also jetzt nicht so.
Und wer auch ein gutes Beispiel dafür ist, ist hier eine heißt sie Nora? Na, nicht Nora, sondern die Brasilianerin. Ganz hübsch. Hübsch
ist eine von den 120 Millionen Menschen.
Nein, die.
I need more. Give me more.
Nein. Die macht Deutsch. Die macht Content auf Deutsch.
Ja.
Die hat auch so ein Community-Event immer gemacht. Sie ist selber Designerin. Sie hat auch eine Fashion-Brand. Sie heißt sie nicht Nora? Nona, danke, Ruben. Aus dem Off kommt es reingerufen. Nona.
Aber was hat die für Events gemacht? Oder für?
Die hat, genau, die ist auch ist irgendwie ganz süß, weil die versucht irgendwie schon ihr Leben lang Influencerin zu werden. Also das ist, glaube ich, glaub ich, so ihr Life-Goal.
Und jetzt haben wir ehrlich gesagt, dann müssten wir halt nicht hier sitzen.
Mit TikTok hat sie es halt geschafft, so. Und die hat macht die immer so Community-Treffen, also wo du dich bewerben kannst auf TikTok. Und dann macht sie wirklich so Sleepover irgendwie mit den Girls und lädt halt so 10 Leute ein. Und sie hat halt eine Fashion-Show organisiert. Also wirklich eine riesen Fashion-Show, wo man sich auch Tickets kaufen konnte und so, wo sie ihre Kollektion prämiert hat. Und dann gab es nochmal eine Fashion-Show, die ist mega ins Wasser gefallen. Da hat sie sich krass irgendwie aus Rechtsstreit mit den Veranstaltern und so, aber hat sie auch alles publik gemacht. Finde ich, hat sie echt gut gehandelt. Und dann hat sie jetzt auch nochmal so ein Festival gemacht irgendwie. Mhm. Aber wie es dann halt auch so ist bei CreatorInnen, habe ich das Gefühl, da gibt es auch immer viel Hate. Mhm. Weißt du, weil sich dann auch mal so Leute hinstellen und sagen, ich musste 3 Stunden in der Schlange stehen oder das Popcorn war leer oder so. Ne? Also ich glaube, das ist immer so the downside.
Es wird niemals schlimmer als TanaCon in den USA. Das schon.
Als was?
TanaCon, auch eine sehr lustige Bubble, in die man abdriften kann, wenn man mal Zeit hat über Weihnachten und die Eltern wieder über Politik diskutieren.
Nichts wird schlimmer als, wie ist nochmal,
Fire Festival.
Wusstet
ihr, dass der jetzt ein zweites Festival macht? Vielleicht hat er das gehört, vielleicht hat er das auch gedacht mit dem
Eskapismus. Also experiential Marketing, I'm on it.
Ja.
Nee, genau, Nona Katar macht das halt eben auch. Das ist auch so krass, dieses Community-Zusammenbringen, Fokus und so. Super, super spannend. Ich finde es halt super spannend, wie kannst du es denn wirklich als Brand machen? Ohne so, wir laden 10 CreatorInnen an und machen unser Dinner.
Voll. Und das ist halt eine sehr spannende Phase dafür, lustigerweise. Das ist auch ein ganz komisches Rabbit Hole, in dem ich dieses Jahr gelandet bin, aber dafür bin ich ja hier. ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Era des Hype-Houses erinnert in den USA. Also so das erste, ehrlich gesagt, das, wo auch so diese ganze Riege
Alice
von
und
so,
Ray, genau, und so, ja, klar. Mhm.
Ray und die ganzen Paul Brothers und so, das ist alles, die kamen alle aus dieser Zeit. Wo man eigentlich einfach gesagt
ganz
hat.
Ganz kurz, was hat Alison Ray eigentlich für ein geil, bodenloses Rebranding
hinter sich? Ja, natürlich, da müssten wir.
Da müssten wir eigentlich eine eigene Folge zu machen.
Da machen wir dann in ein paar Monaten eine Folge zu.
Nee, wirklich, also das ist so insane.
Das ist krass. Diet Pepsi?
Ja, I know. Okay, sorry, kleiner Ausflug.
Kleiner Ausflug.
Also ich wusste, dass du es auch genauso siehst.
Und das ist sozusagen, das Grundkonzept davon war ja einfach, dass irgendein sehr schlauer Mensch sich gedacht hat, du packst halt 10, 15 Teenie-Creator in ein Haus und damit Content produziert, die ganze Zeit miteinander, alle haben wahnsinnig viel Reichweite, alle boosten sich miteinander und danach sind alle famous. Hat auch geklappt. Und jetzt, was aber passiert, weil du gerade so Houses angesprochen hast, sehr, sehr spannend, passieren so die ersten. In diesen Houses wurden NDAs unterschrieben. Und jetzt laufen diese NDAs aus. Und es gibt einen Künstler, ich sage euch im Nachhinein mal, wie der heißt, der hat einen Song geschrieben, der ist auch super viral gegangen auf TikTok, weil alle dachten, das wäre irgendwie ein Liebessong, wo es so über so Hintergehen und über irgendwie Geheimnisse, die keiner weiß und so geht. Und das war einer von denen, die das Hype-House gestartet haben und die da drin waren. Und der erzählt hat, dieser Song ist über das Hype-House, weil sein NDA jetzt ausläuft. Und alle NDAs langsam auslaufen. Von diesen ersten OG-Creator-Houses.
Ist ein NDA immer zeitlich begrenzt?
Haben sie damals anscheinend
meistens
gemacht.
Ja. Echt?
Meistens haben die eine Dauer,
ja. Ah, krass, ich glaube, okay, ja, mit so einer Mindestlaufzeit. Genauso wie wenn du einen Vertrag hast mit einer Agentur auch.
Okay, aber tell me more. Ich bin ja so gespannt. Was kommt
spannend
dabei?
Und jetzt fängt es halt langsam an, weil er den Song releasen konnte. In dem Song wirst du natürlich nicht so ganz explizit. Mhm. Aber der so ein bisschen prophezeit hat, zu meinen, so, ey, jetzt be ready, weil dieser erste Zyklus, von dem wie genau das, was du erzählt hast, angefangen hat, natürlich passiert da ganz viel Scheiße und es sind auch nur Menschen. Mhm. Und da waren jetzt nicht super viele Marken involviert im ersten Stadium, aber halt CreatorInnen. Und da bin ich, mein Gossip-Herz freut sich jetzt schon so sehr darauf, weil das so ein spannender Mechanismus ist.
Ah, ist aber noch nichts jetzt rausgekommen, oder wie?
Nee, es kommt langsam. Also jetzt langsam, wenn man so OG, gerade US-YouTube an sich anguckt, geht's langsam los.
Boah, ich frage mich halt auch echt, also da muss so viel Scheiße passiert sein. Vor allem, es waren ja alles Minderjährige. Aha. So auch alle full of hormones.
Total.
Und dann
viele auch bei Wein erstmal groß geworden.
Und dann wahrscheinlich halt aber so mega toxisches Management auf Klicks aus.
Ganz
so. Und die so genau diese ja. Tensions und Spannungen, die da dann entstehen, irgendwie auch nochmal draufhauen, damit es noch mehr. Oh, schick mal ein bisschen rüber, ich will auch in die Bubble.
Ich suche jetzt für euch alle, weil why should you only have that? Diesen Namen raussuchen. Ihr könnt dann nicht hier so eine Wartemusik einblenden.
Fahrstuhlmusik.
Fahrstuhlmusik und ich erzähle einfach Pauline noch ein bisschen was weiter. Bei mir gerade
ein cooles Alex Warren.
Okay.
Alex Warren.
Okay, perfekt.
Got it.
Burning it down. Den Sound kennt ihr auch definitiv, weil der ist auf TikTok reingegangen.
Packen wir in die Shownotes.
Hammer.
Packen wir in die Shownotes. Was mir auch noch einfällt, wer das, finde ich, ganz gut macht, gerade in Deutschland, ist On mit Kondo. Also Kondo, Kian hatten wir auch da, ja. Hört euch das unbedingt an, weil er aus Deutschland heraus eine Social-Media-App baut, die eigentlich eine Anti-Social-Media-App ist.
Geil.
Weil er sagt, er will mehr in Real-Life, also IRL-Experiences fördern. Und das ist genau der Trend, wo du gerade mit Eskapismus herkommst. Und All macht das ganz cool, weil die sich da eben nicht nur auf InfluencerInnen oder CreatorInnen fokussieren. Da sind Leute mit involviert, wie ein Julian von Elevator Boys oder wie eine Paula. Aber die machen halt dann wirklich Events. Bei Sport ist das einfach.
Ja,
das ist sowieso ein Thema, was du eben hattest. Ne? Gefühlt alle laufen gerade, das wird größer. Das ist irgendwie Popkultur, das ist Identität, das ist Fashion. Irgendwie ist fast das Running Outfit, ist der neue, also der Marathon ist der neue Laufsteg. So.
Und kannst du kurz deine Schuhe einmal auch?
Ja, natürlich habe ich deswegen Barfußschuhe. Und Balenciaga hat doch gestern, habt ihr das gesehen?
Ja, Pascal. Ja, haben wir alle gesehen.
Okay, haben wir alle gesehen. Schade.
Nein, aber das freut mich total.
Hey, aber ich die ganze Zeit auf der Barfußbubble rumrutsche und ich die ganze Zeit nur Hate bekomme.
Ich habe ja auch Barfußschuhe, ne? Muss man ja auch sagen. Und wir gehen immer am Wochenende spazieren in Barfußschuhen und seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr.
That is so fucking Berlin, wirklich. Am Wochenende gehen wir immer zusammen.
Ich habe auch ein Foto wie Paulana im Garten, das eine oder andere Weizen verhaftet. Nein, Spaß. Im Wald einen Baum umarmst.
Ja, das mache ich auch. Ja.
Das sollten wir vielleicht mal.
Ja, Leute, let's be real. It's not about the style. It's about how you feel. Ich merke wirklich einen Shift. It's true.
Ja, vielleicht auch ein interessanter Trend. Mehr Funktion. Ja,
ich glaube, das gehört einfach zum Alter dazu. Also, ich finde jetzt Globetrotter halt geil.
Da bin ich noch nicht.
Ich gucke Easy auch gerade an. Nee, noch nicht.
Das kommt noch. Das kommt
vielleicht auch noch vom Eskapismus, ne?
Wirklich, also, ja, wahrscheinlich
also ohne Scheiß, auch, ja, ist der, auch die ganze Zeit hängst du am Screen, die ganze Zeit hängst du in der Stadt ab und dann rauszugehen, ja, eine Entschleunigung.
Ja, stimmt. Aber guck mal, wo wir gerade, also der Connect ist sehr loose, aber er hat sich gerade in meinem Kopf geformt. Eine letzte Sache, ja, die wir besprechen müssen hier. Wenn wir bei Design sind und so. Jaguar Rebranding.
Schlimm. Oh mein Gott.
Geht es uns gut?
Schlimm.
Geht es denen gut?
What happened?
Ich finde das so, also für alle, die es nicht gesehen haben, auf jeden Fall googeln, weil es sehr spannender
Case
ist.
Kann man gar nicht erklären.
Ich habe auch mich gestern mit jemandem unterhalten, der meinte, er glaubt immer noch, dass das vielleicht ein PR-Stunt ist, dass sie es bewusst so missing the mark gemacht haben, damit sie dann rauskommen können und sagen können, nee, nicht so crazy, aber ein bisschen was machen wir anders. Fände ich, ehrlich gesagt, den schlauen Move. Was passiert ist, ist ja eigentlich, dass Jaguar, also sehr ikonische Automarke, sich, wie es ganz viele Fashion-Brands gemacht haben in den letzten Jahren, so super doll simplifiziert haben. Ja, und ihre Ikonografie eigentlich, also ich glaube, alle DesignerInnen weinen gerade über die Ikonografie, die da verloren gegangen ist. Und was ich super spannend daran finde, ist, gerade weil wir ja auch viel immer in diesem ganzen Gen Z, Verjüngung von Marken, was muss man machen, was muss man nicht machen, und sich mal gegenseitig auf irgendwelchen Panels sehen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ist für, finde ich persönlich, nicht jede Marke muss genau in die gleiche Richtung sich entwickeln. Also nicht jede Marke muss dieses clean, edgy, irgendwie Heritage-Verlierende haben, sondern es gibt durchaus Arten, wie man eine Heritage übersetzen kann in das, was es heute ist. Und wir in einer Zeit uns ja auch bewegen, die wahnsinnig nostalgiegetrieben ist. Es gibt irgendwie gerade vor ein paar Monaten wieder eine Studie rausgekommen. Ich glaube, irgendwie 70% unserer Generation würde lieber in der Vergangenheit leben. Das, abgesehen davon, dass es gesellschaftlich insane traurig ist. Halt eine riesige Nostalgie-Megatrend eigentlich sehen.
Old Money-Vibes passen da perfekt
Old Money
rein.
Ist es überall drin. Weshalb ich so spannend finde und wirklich gerne mal strategisch wissen würde, was dahinter steht. Vielleicht ist es auch der größte Coup und wir verstehen ihn alle noch nicht. Aber ich finde das einen sehr interessanten Punkt, auch für Marken, sich fürs nächste Jahr mal zu überlegen, wenn ich mich verjüngen will, und many of them have to, einfach rein weil Zielgruppe natürlich, wie mache ich das dann? Und was ist der Punkt meiner Marke, den ich in die Zukunft übersetzen will? Und was will ich auch vielleicht gar nicht verlieren? Also was ist auch okay beizubehalten? Ich bin sehr gespannt. Also let's see. Vielleicht in einem Monat, wenn ihr das hier hört, ist der Kuh schon draußen. Und es war alles überhaupt.
Sagen. Ja, ja, dann müssen wir dich nochmal einladen.
Ja, dann machen wir so ein kleines Update.
Genau,
ja.
Dann sprechen wir zu Alison Ray.
Und
Jaguar.
Und auf Bitte einer ganz persönlichen, also auf einer Person aus dieser Runde, machen wir jetzt am Ende noch ein ASMR-Snippet. Was ihr dann als einzelnes Snippet bitte posten könnt und wir gucken, wie es performt.
Okay. Also als separates Video.
Ja.
Nicht jetzt hier im Podcast mit.
Ich möchte, dass wir ein eigenes ASMR-Video haben hier.
Okay.
Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Wir haben ja noch unsere zwei Abschlussfragen.
Okay, am Ende,
oder?
Ich war schon ready, hier war schon zu streicheln.
Du warst schon ready. Also, erste Abschlussfrage. Finde ich ganz spannend bei dir. Was ist der geilste Scheiß, den du auf Social dieses Jahr gesehen hast?
Was wollt ihr haben? Wollt ihr einen Trend? Wollt ihr ein Video? Wie spezifisch soll es werden?
Oh, gern spezifisch. Gerne ein Creative, ein Asset, eine Kampagne.
Es ist nicht rein Social, aber ich finde, es ist Social born. Und es ist so basic, es tut mir leid, aber es war wirklich gut. Alles rund um Brad. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich finde die Art, wie sie dramaturgisch Billie Eilish eingebracht hat, wahnsinnig, wahnsinnig smart. Und ich finde, und das ist vielleicht auf Asset-Basis, vielleicht kann man so konkret dann werden, wie basic dann doch Wiedererkennung ist durch eine reine Farbe. Und also alles war grün. Alles. Und es triggert mich ein bisschen, dass durch die Dubai-Schokolade schon wieder alles grün ist. Aber ich finde es sehr schlau. Und ich finde, nur die Farbe war es natürlich nicht. Also alle Leute, die sagen, so ist ein bisschen grün, ne? Dann gehst du da drauf. Das ist alles, worüber wir heute geredet haben. Hedonismus, Eskapismus, Messiness, dieses Bedürfnis nach irgendwie in einer Blase, die immer perfekter wird, auch real zu sein. All das steckte da drin. Und ob sie das jetzt einfach soziologisch perfekt antizipiert hat oder ob das ein bisschen Glück auch war, dass das Album genau zu dem Zeitpunkt kam. Who knows? Aber die Mischung aus kultureller Relevanz und dann aber einem super einfach quantifizierbaren und skalierbaren Asset und Wiedererkennungsikon sozusagen designtechnisch, sauschlau. Und ich glaube, wenn es nicht so einfach spreadable gewesen wäre, hätte es auch nicht ganz diesen Pace bekommen. Also dann das Cover, als Asset Cover von Brad.
Geil, finde ich, passt super krass zur Theorie oder Mechanik von Distinctive Brand Assets nochmal. Voll. Ne? Also weil wir uns immer fragen, okay, was sind unsere 10 Botschaften, was sind unsere 20 Communities, ja. Und einfach zu fragen, okay, was sind meine Distinctive, wichtig, Distinctive Brand Assets. Das kann mein Slogan sein, das kann meine Farbe sein, das kann ein Thema sein,
total.
Aber mehr halt auch nicht.
Ja, voll.
Ja, geil. Okay, zweite Frage. Wer soll nach dir auf diesem grünen Stuhl sitzen?
Ach, da haben wir schon drüber geredet, insofern ist das einfach. Der liebe Alex.
Ja, ja.
Von Hot Boys Cry. Bitte.
Okay.
Bitte, bitte, für alle, die die Marke noch nicht kennen und sich nicht gestern oder vor ein paar Tagen Hoodie und ein Cap geholt haben.
Genau.
Kann gar nicht
erstens,
sein. Kann gar
nicht shame. Sein. Zweitens, ganz tolle Marke zum Thema Gefühlsfindung für Männer. Und warum es eigentlich ganz, ganz toll und wichtig ist, heutzutage zu weinen. Und I stand by it. If men could cry, hätten wir halb so viele Kriege auf dieser Welt.
I 100% agree.
Wow, ich finde das ein ganz tolles Schlusswort. Cool.
Danke, Easy.
Danke, Easy.
Tschüss, tschüss.
Und wir haben heute auch wieder einen Hund dabei, und zwar Jack, eine französische Bulldogge, die sich im Berliner Tierheim befindet. Jack wurde leider in seinem letzten Zuhause nicht ganz so gut behandelt und ist deswegen so ein bisschen ängstlich bei fremden Menschen und möchte da auch noch nicht angefasst werden, aber mit ein bisschen Zeit und Vertrauen wird sich das sicher ändern. Man sollte dazu wissen, dass deswegen don't shop, adopt. Jack ist eine reinrassige französische Bulldogge und hat aus dem Grund auch schon Probleme mit der Wirbelsäule bekommen, dafür aber Schmerzmittel, und die Kosten werden auch lebenslang vom Berliner Tierheim übernommen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist schon gut, dass Jack an jemanden kommt, der etwas geduldiger ist und auch sensibel an sein Problem mit ihm arbeitet. An dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir haben Dezember. Liebe Leute, ich glaube, wir sollen es alle wissen, aber bitte verschenkt keine Haustiere zu Weihnachten. Dankeschön.
Offiziell, die offizielle Tiermoral-Apostelin Michael Westeuropas.
So, ja, genau, es ist so Dezember, also Dezember, Januar sind alle Tierheime bis oben hin voll, weil alle Spackos, Menschen sich denken, hey, ja genau, wir verschenken mal Tiere.
Ja, also ist ein richtig guter Call. Schaut euch lieber die Tierheime an. Schaut euch Jack, schaut euch Jack an. Viel Spaß dabei.
Ihr lieben Leute, zum Abschluss von 2024 machen wir das erste Social Vita ASMR Video. Ich starte. Du startest. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ach so. Es ist so cringe. Dankeschön.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Bewertungen, schickt uns Feedback, schickt uns neue, tolle, spannende Leute. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast bei euch im Team teilt, auf Teams, auf Slack, per E-Mail, immer weiterleiten. Ich meine, ihr müsst ja wissen, wie 2025 der Hase läuft. Danke fürs Zuhören, danke für euren Support und bis zum nächsten Mal.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.